Meine Lieben, ich will noch einmal lesen in diesem 10. Kapitel des 4. Buch Mose ab Vers 11. Deuteronomium 10 ab Vers 11. Am 20. Tage im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes und die Israeliten brachen auf aus der Wüste Sinai. Und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Mal auf, nach dem Wort des Herrn, durch Mose. Aus der Wüste Sinai, in der Wüste Paran. Namen, ich muss sagen, die uns auch heute noch Schwierigkeiten machen, wenn wir sie auf der Karte aufsuchen möchten. Ich kann nur zoveel sagen, es ist das gegenüberliegende Ufer von dem heutigen Aqaba, wo man so herrlich schwimmen kann. Also, sie streben zunächst einmal einen direkten Weg an, um von Süden her möglichst rasch in dieses Land der Kanaaniten zu kommen. Da muss eigentlich alles sehr schnell gehen. Wenn ihr heute einmal in einer stillen Stunde nachschauen möchtet, dann ist es beeindruckend, wie direkt eigentlich die Planung war. Ich staune darüber. Denn Israel kommt aus Ägypten. Das Volk hat überhaupt keine Erfahrung mit den Gegenden hier genannt. Und trotzdem Aufbruch. Sie machen sich auf den Weg, denn sie haben ein Zeichen über sich. Die Wolke. Und das ist bis heute für uns ein Hinweis. Für uns ist oft das Leben wie versteckt unter Wolken. Ja, letzten Sonntag sogar wörtlich. Aber ich meine, versteckt unter tausend Umständen und Schwierigkeiten. Ich kenne Leute, vielleicht gibt es hier auch in der Kirche einige, ich kenne Leute, die können jeden Tag eine Liste mit 20 Punkten machen. 20 Schwierigkeiten. Aber wir werden sehen, wie diese Führung ganz wunderbar erfolgt. Da heißt es, im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich die Wolke von der Wohnung des Gesetzes. Und die Israeliten brachten auf aus der Wüste Sinai. Und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran. Pass auf, das ist ein gebirgiges Land. Schwierig. Eigentlich nichts für ein großes Heer von Menschen. Nichts für diejenigen, die die Lasten tragen müssen. Die man für die Stiftshütte braucht. Keine Gegend, die man einfach sportlich zurücklegen kann. Mühsam, alles mühsam. Gebirgiges Land. Aber mir ist wichtig geworden, dass Gott genau dieses gebirgiges Land nicht einfach eben macht. Der Schöpfer aller Dinge, hätte er nicht die Möglichkeit, besondere Umstände herbeizuführen? Kommt er keinen Weg bahnen? Ganz klar. Wir wollen wunderbare Wege noch erleben. Im Fortgang der ganzen Bewegung hinein ins gelobte Land. Aber zunächst einmal nichts davon zu sehen. Wie gesagt, wir haben heute Schwierigkeit überhaupt zu sehen, wo ist das Paran? Man sagt irgendwo in der Gegend von Kadesh Barnea, was da später die Hauptstadt sein wird. 40 Jahre lang in dieser Gegend. 40 Jahre lang regiert Mose in diesem Bereich, wo sie unglaublich vieles erleben. Und dann macht die Wolke Halt. Ein Halt. Und ich nehme eines mit. Gott macht nicht immer alles auf den Punkt. Wenn jetzt das Halt geboten wird, zunächst einmal hier in der Gegend Paran, wo wir heute nicht einmal sagen können, wo das war, dann muss man das auch einfach akzeptieren. Gott hätte wunderbar handeln können. Irgendein Gebiet von Quellen. Irgendeinem Gebiet, das wildreich ist. Irgendein Gebiet, wo man gut wohnen kann. Wo man sogar anbauen kann. Aber wissen Sie, wenn wir von einer Wüste Paran reden, dann dürfen wir uns keine falschen Vorstellungen machen. Ich habe so viel gelernt, als ich, großes Privileg, bis dreimal nach Israel gereist bin. Zweimal mit Kollegen, einmal mit Gemeindemitgliedern. Und immer hoog interessant. Jedes Mal gab es wieder eine neue Landkarte. Jedes Mal neue Wege. Und dann sind wir auch einmal eingeladen bei Beduinen in der Sinai-Halbinsel. Ich kann beim Kaffee trinken noch wunderbare Anekdoten darüber erzählen. Die habe ich jetzt nicht in der Predigt. Das kommt weiter. Aber die haben dann damals gefragt, was machen wir eigentlich da? Wo bringen da die Beduinen den Kaffee her? Naja, wir waren alle Niederländer. Und wie Sie wissen, Niederländer sind scharf auf einem guten Kaffee. Aber der war da. Der war da. Und wir redeten über das Lager. Ein Graben in diesem Gelände. Aber da kam die Erklärung. Ja, sagte der Leiter dieses Stammes. Ja, da unter innen in diesem Graben ist Wasser. Man muss nur tief genug unter. Aber da ist genügend Wasser. Und das wird aufgestaut. Und da pflanzen wir unsere Tomaten. Und alles, was wir brauchen, war ein Traumoase in der Wüste. Weil also gar nicht, was wir uns davon vorgestellt hatten, hè? Ein großer Sandkasten. Wir Westeuropäische, ja, die Wüste, das ist ein großer Sandkasten. Weit gefehlt. War ein farbenreiches Land mit großen, großen Wasservorräten. Gut, ich muss weiter. Wie heißt es da? Die Wolken machten Halt in der Wüste Paran. So brachen sie zum ersten Mal auf nach dem Wort des Herrn durch Mose. Das dürfte Mose als Botschafter des Herrn weitergeben. Und in dieser ganzen Phase macht das Volk, was der Mose vorschlägt. Auch das, denk mal, das ist doch ein ganz großes Wunder. Wie kann es sein, dass einer, der als ägyptischer Prinz groß geworden war, von dem sie alles hätten abschlagen können, wie kann das sein, dass der eine solche Autorität hat über 600.000 Leute? Wenn wir jetzt von Gottes Führungen reden, dann ist eine der großen Tatsachen, dass der Mose eine Autorität bekam. Ich würde sagen, sie kam wirklich von oben. Und wenn du so etwas hast in deinem Leben, dass über dir eine Hand ist, die regiert und die Menschen das spüren können, dann ist das unbezahlbar. Kurz und gut, sie sind in Paran. Gebirgiges Land, aber nicht unfruchtbar. Und jetzt kommt eine Geschichte mit einer seltsamen Einladung. Was passiert in dieser Gegend? Mose wendet sich an die Familie. Pass auf, an die Familie, die ihn zuerst auf dem Sinai willkommen geheißen hatte. Die Familie, ahnst du es schon, von Jethro. Jetzt sein Schwiegervater. Interessant, oder? Dass der Sinai-Geschichte mit denselben Personen beginnt und endet. Es fängt an mit der Ankunft der Israeliten am Sinai, Exodus 18, wo Jethro sein Schwiegersohn begrüßt in diesem Teil der Welt. Und in Nummer 10, am anderen Ende der Geschichte, als sie den Sinai verlassen wollen, da wendet sich Mose an Hobart, der Sohn Jethros und damit Moses Schwager, und let ihn ein, ihn auf seine Reise zu begleiten. Achtung, Jethro, hier Reguel genannt, und Hobab waren Midianiter. Sie hörten zu den Wüstenstämmen und werden später Keniter genannt. Lesen wir vers 29. Moses sprach zu Hobab als Midian: Wir brechen auf zu den Städten von dem, der Herr gesagt hat, ich will sie euch geben. Kom nu met ons, zo willen wir Gutes an dir tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Aha, Schwager Hobab aus Midian. Man darf sich schon wundern, dass Mose an seine midianitischen Verwandtschaft denkt. Das sind ja keine Israeliten. Die gehören doch nicht zum auserwählten Volk Gottes. Das sind Midianiter. Moses Ehefrau war aus Midian. Und die Kinder, die beiden Söhne Moses, sind halb Midianiter. Moses eigene Kinder. Hätte er jetzt nicht mit großer Strenge sagen können, hier ist das heilige Volk und da ist die Grenze, mehr tue ich nicht. Denn wer hat das Volk zu diesem Punkt geführt? War es nicht Gott? Jawohl, in Vers 33 heißt es, dass die Bundeslade, die die Gegenwart Gottes repräsentiert, vor ihnen herging, während sie zogen. Und dass die Wolke von Gottes Gegenwart bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht zu sehen waren. Gott hat das Sagen. Und was ist mit Moses? Schau mal Vers 35. Mose von Gott berufen, Mose hatte die Autorität zu sagen, wann sie aufbrechen und wo sie anhalten würden. Na klar, Gott und Mose hatten das Sagen. Aber seltsam, er kümmert sich um seine midianitische Verwandtschaft. Um den Hobab und sagt ihm sogar, wir wollen dir Gutes tun. Denn der Herr tut uns Gutes. Da leuchtet etwas auf von der Weltmission. Denn was hatte der Herr Abraham versprochen? In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Es gibt immer, das ist interessant, es gibt immer wieder im Alten Testament ein Wetterleuchten der Weltmission. Und das bereitet sich hier vor. Wenn Gott uns Gutes tut, dann ist das so viel, dass auch für euch was abfällt. Denk einfach wieder an Jesus in seiner Begegnung mit der kanaanitischen Frau. Wo Jesus zuerst sagt, nein, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen aus dem Haus Israels. Dann aber sagt sie, wie schlau, von den Brosamen, die vom Tisch fallen, kann ich doch auch leben. Und dann stimmt er zu. Ist eigentlich was Schönes, oder? Wenn uns Gott jetzt auch heute Morgen das Herz in der Richtung aufmacht, dass wir sagen, ach, der Herr tut mir so viel Gutes. Ich kann doch auch etwas von diesem Guten über die Grenze geben. Ich kann es doch auch dorthin leiten. Es hat mich sehr bewegt, wie er an diese Menschen denkt, der Mose. Und noch vielleicht eine Kleinigkeit zunächst auf den ersten Blick. Er begründet das so, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt. Und ich dachte, und der glaubt das. Der glaubt das. Der Herr hat mir Gutes gesagt. Der schenkt mir auch das Gute. Hat er uns auch nicht Gutes zugesagt? Aber wir glaubt es. Wir vertrauen darauf. In diesem schönen Land. Die Menschen meinen oft, Gott hätte sie ins Hintertreffen gebracht. Bei allen bösen dingen denken sie gleich, waarom had Gott es toegelassen? Wenn man daarvan redet, dass Gott Menschen ins Hintertreffen bringt, dan sind auf einmal alle plötzlich in Gespräch. Aber von der Bibel her sind wir eigentlich auf eine andere Schiene. Er hat mir viel Gutes getan. Wo kan ich noch etwas Gutes überfließen lassen? Hinüber in ein Gebiet, das jetzt gar nicht mit dem Herrn in Verbindung steht. Moses glaubt, was Gott zugesagt hat. Das ist der Angelpunkt hier im Ganzen. Und dann geht es um das Land. Moses bittet, du kannst uns doch auch Gutes tun, lieber Hobab. Dat steekt niet in deze aanleiding drin. Verlas ons toch niet en doe wijs wat wir in de wüste ons lagen zullen. Und du sollst unser Augen sein. Nun könnte ich natürlich sagen, gut, wenn Gott führt, braucht man dann noch ein menschliches Auge? Doch keinen Scout mehr. Er ist heute in der Bundesliga fast das Wichtigste, dass man einen Scout hat. Wer zu Vorstand gehört bei einem Fußballclub und bedenkt, wie man auf den Spielermarkt ein Transfer macht oder so, alles setzt voraus, dass man einen Scout hat. Der schaut, wo Spieler sind, die man noch nicht entdeckt hat und die dann jetzt noch einigermaßen billig dann ankriegt. Das könnte man sagen. Naja, aber hier, wenn Gott uns führt, wozu brauchen wir noch einen menschlichen Scout? Der hat doch nichts zu suchen. Aber siehst du nicht, was für eine äußerst interessante Kombination. Mose hat Gottes Autorität, Gottes Gegenwart, Gottes Führung. Und doch bittet er Hobab um seine Augen. Mose hat Vertrauen in Gott. Verachtet aber nicht die Expertise von Menschen. Könnte das vielleicht eine Lektion für uns sein? Könnte das eine Kombination sein, die auch wir als Christen und Kirchen brauchen? Ich war vor ein paar Jahren auf einer Konferenz in Schloss Klaus. Kennt ihr Schloss Klaus?
Ja.
Ja, hè? Stimmt. Ist wunderbar. Markus und Samuel waren letzte Sonntag auch da, in einer Freizeit. Ja. Ist auch ein wunderbares Freizeitheim in Steiltal. Aber da gab es damals eine Konferenz der Langham Partnerschaft. Ich kenne den Verein aus London schon viele Jahre. Ihr Zweck ist unter anderem, weltweit das Predigen zu verbessern. Und eine der Dinge, die sie erzählten, war, dass sie jetzt in verschiedenen Teilen der Welt, in Afrika, in Asien und Lateinamerika, versuchen, kleine Gruppen einzurichten. Kleine Gruppen. Und dann lassen sie diesen Text aus 4. Mose 10 lesen. Und sagen, schau mal, wir in der Langham-Partnerschaft glauben, dass dies ein Dienst Gottes ist, was wir machen. Aber wir brauchen euch. Wir brauchen euch als unsere Augen und Ohren in diesen Teilen der Welt. Wir möchten, dass ihr unsere Hobab seid, die uns die Weisheit und Führung und das lokale Wissen gibt, das wir unmöglich haben können. Und da habe ich gedacht, für mich und auch für die ganze ERKWB, so möchte ich hier in Linzland auch meinen Dienst ausführen. Mit Hilfe von euch und andere Österreicher. Und ich glaube, da steckt auch was Barmherziges in dieser Aussage der Bibel drin. Wissen Sie, wir sind manchmal in Gefahr, einfach abzuheben. Wir beten und du musst alles eigentlich senkrecht von oben kommen. Oder? Und mit der Welt hast du eigentlich nicht mehr die Berührung, die du brauchst. Aber der biblische Glaube ist nüchtern, ganz nüchtern. Der kann trotzdem sagen, wenn Israel mit 600.000 Mann sich eine 20 Quadratkilometer Zone lagern muss, so viele Leute, oder wo eine Wohnung vergraben werden kann, oder wo eine Wasserstelle sich befindet, dann kann es eine enorme Hilfe sein, als einer sich auskennt. Man hat noch nie in den biblischen Geschichten das, was hier irdisch vorhanden ist, verachtet. Und mir ist es eigentlich einmal ganz klar aufgegangen bei der Vorbereitung auf eine meiner allerersten Predigten. Thema, die Speisung der 5000. Da haben die Professoren gedacht in Kampen, okay, wir geben eine einfache Geschichte mit, um anzufangen. Schön. Aber eigentlich hätte Jesus da stehen und sagen können, Ich speise alle. Meine göttliche Macht reicht, oder? Aber was fragt Jesus? Was gibt's? Was ist da? 5 Brötchen, 2 Fische. Und dann sagen die Jünger, nicht Jesus, dann sagen die Jünger, aber was ist das? Unter so viele kümmere dich nicht um 5 Brötchen und 2 Fische. Das ist gar nichts. Und er nimmt gerade die. Und aus denen entsteht das Wunder. Wir verachten die Dinge dieser Welt nicht. Na klar, man darf vaag und sehr bewust damit umgehen, natürlich. Wir leben in der Welt, wir sind nicht von der Welt. Aber es tut uns gut, wenn man auch in der Glaubensgemeinschaft so je scout hat. Ich sage nur, da können wir was mitnehmen. Ist eigentlich was Schönes. Und noch was. Wir haben einen Psalm gesungen und eine Losung gelesen, die auf die Gemeinschaft geht. Nicht wahr? Einer ist unser Meister. Ist es. Und ihr seid alle Brüder. Das geht jetzt nicht auf die Trennung von Männern und Frauen, sondern wir sind im geistlichen Sinne eine Gemeinde. Eine Gemeinschaft. Ist doch herrlich. Wir brauchen das untereinander. Du sollst unser Auge sein. Und wenn du mit uns ziehst, lieber Hobab, was der Herr Gutes an uns tut, das wollen wir dir tun. Noch einmal ein Versprechen. Und nun gehört es mit zu der Magerheit der Bibel, dass nicht dabei steht, und Hobab zog mit. Wenn die Leute mir sagen, ja, man muss die Bibel eigentlich entrümpeln, dann denke ich, oh, liebe Zeit, die ist ja viel zu mager. Was willst du denn ja nog weglassen? Daar zijn zoveel dingen die ik gerne wist. Maar ze staan niet in. Was ik met een Hobab geworden? En wenn wir jetzt im Bibeltreff waren, dan müsste jeder zijn Zettel ausführen en schrijven, was aus dem Hobab wurde. Ob der wel mitgeht. Weißt du es? Weißt du es? Ja? Aha. Er ging, jawohl. Aber das steht im Richterbuch. Ich habe noch alles auf ein Blatt. Kannst du ruhig mitnehmen, den Bibelleseplan, dann findest du. Oder wie es notieren möchte, Richter 1, 16 und Richter 4, 17. Er ging mit. Daraus wurde also noch mehr wie ein Scout. Und noch mehr wie ein Auge, das für Israel sah. Es gab wirklich eine Empfangsgemeinschaft für die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Der Hobab mit seinem Nachkommen ist tatsächlich zu einem Teil des Volkes Gottes geworden. Also, was haben wir? Aufbruch, Einladung, letzter Punkt, unterwegs mit Gott. Ja, das sind seltsame Verse am Ende. Man staunt immer wieder, wenn man seine Bibel aufschlägt. Es ist gar nicht so gewohnt, was man da alles finden kann. Es heißt dort, sie zogen von den Bergen des Herrn 3 Tage reisend weit und die Bundeslade des Herrn zog vor ihnen her die 3 Tage reisen, um ihnen zu zeigen, wo sie ruhen sollten. Und die Wolke des Herrn war bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager zogen, und wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, steh auf, und deine Feinde werden sich zerstreuen, und alle, die dich hassen, werden flüchtig vor dir. Und wenn sie sich niederließ, die Wolke, so sprach er, komm wieder, Herr, komm wieder, zu der Menge der Tausende in Israel. Zo gaat het onderweg met God. 3 etappen. En die lade bestimmt jetzt, wie weit man geht met den Zeichen, Feuerzeilen en Wolken, die wir kennen, die beide van Exodus. Het is een seltsamer Zug, oder? Man kan darüber natürlich auch lächeln. dass ein Lade bestimmen soll, wie weit er Israel zieht. Und diese seltsame Erscheinung, diese Wolke an dem blauen Maihimmel, sind auch eigenartige Dinge. Und doch wird klar an dem, was Mose sagt. Er braucht es. Er braucht es dringend. Er würde sonst nicht sagen, Herr, komm wieder. Er würde sonst nicht sagen, Herr, steh auf. Im Psalm steht drin, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Man muss Gott also nicht wecken. Man muss Gott nicht wecken. Aber man darf ihm unterwegs mit Gott, man darf ihn immer neu einladen und sagen, Herr, sei auch da bei mir. Geh auch, bitte Herr, geh auch auf der Wegstrecke mit. Geh auch in diesen Dienst mit. Geh auch in dieser Woche mit. Ja, diese nächste Woche. Geh in diese Aufgabe, an der ich jetzt gerade verzweifle vielleicht. Geh auch in diese Aufgabe mit mir. Ich kann ihn ständig neu einladen. Und es ist wirklich wunderbar, wenn man sozusagen in dieser Durchführung mit Gott bleibt. Mose muss ihn nicht wecken. Mose muss auch keine Gebetsrede halten über die Notwendigkeit von Barmherzigkeit und Treue Gottes. Er kann einfach sagen, für mich ist das eigentlich ein kindliches Verhältnis, kindliches Vertrauen. Ein ganz enges Vertrauen. En er sagt, Herr, steh auf. Is dat niet herrlich? Dan is het in gebed, Herr, steh auf. Als Kind Gottes darf ich es sagen, wenn der Tag beginnt. Herr, hast du es vorbereitet? Natuurlijk had u das. Aber ich sage es zu ihm. Weil das doch wissen, will das doch wissen. Und mir selber noch einmal diese Gemeinschaft auch zugute kommen lassen. Und komm wieder, Herr, zu der Menge der Tausende in Israel. Was für ein wunderbares Gebet. Kennt ihr hier heute Morgen, kennt ihr das Gebet? Betet ihr auch das Gebet? Komm wieder, Herr. Komm wieder, Herr. Mann, oh Mann. Meine Liebe, nehmt in die einzelnen Ereignisse den Herrn mit. Nehmt ihn immer mit. Sage nicht, ich bin grundsätzlich mal ein bekennender Christ, jetzt steht die Sache okay. Sondern lass es zu einer täglichen Durchführung werden. Komm wieder, Herr. Sag es einfach. Heute Abend dann. Und morgen wieder. Und morgen wieder. Komm wieder, Herr. Und wenn Gott so fühlt, dann wird es recht und gut.